Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Freitag, der 6. März 2026. Willkommen zur 93. Folge der Foreign Times. Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi.
Alex, wir werden uns heute über den Iran unterhalten. Wie könnte es anders sein? Aber bevor wir das tun, ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Ich bin Lecturer, sprich Dozent für europäische Geschichte und Politik in King's College London. Und meine Bereiche sind eben Diaspora. Und eine der Kerndiasporen, die ich bearbeite, sind die Iraner in Europa. Die andere Hälfte meiner Arbeit ist die Militarisierung der europäischen Grenzpolitik, wo man natürlich auch eben Fragen von den Golfstaaten, eher Roter Meer, aber dann eher auch der Golf auch da mit reinkommt.
So, und bevor wir jetzt hier in Medias Res gehen, mache ich mal eine ganz kleine Zusammenfassung dessen, was passiert ist für all jene, die es vielleicht verpasst haben oder nicht so tief drin sein wollten, oder jetzt aber müssen, wenn sie uns hier folgen wollen. Also, die USA und Israel haben Iran angegriffen, letztes Wochenende. Also, heute ist ja Freitag, der 6. März, das heißt, ich glaube, letzten Samstag war das, ne? Und dabei wurde ein großer Teil der Führungsriege des Iran, inklusive des geistlichen Führers Ayatollah Khamenei, umgebracht. Seitdem herrscht Krieg, was bedeutet, dass Iran wild um sich schießt und vor allem die Golfstaaten angreift, um wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Die Straße von Hormuz ist weitestgehend dicht, das heißt, Öltanker können da nicht durchfahren, was ein größeres Problem für die Ölversorgung weltweit erstmal darstellt. Viele Flüge in der Region sind gestrichen worden. Zur Erinnerung, gerade die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja mit Dubai und Abu Dhabi so Flugdrehkreuze entworfen und aufgebaut, über die sich schon sehr viel Flugverkehr auf dieser Welt dreht mittlerweile. Das heißt, wenn ich von Ägypten nach Hanoi fliegen möchte, dann fliege ich quasi nach Dubai und von Dubai dann dorthin. Also nur als Beispiel. Muss ja jetzt nicht real sein. Also jedenfalls die Emirates, die haben recht viele Flüge gestrichen oder streichen müssen. Abu Dhabi ähnliches. Also das ist dann die Etihad. Nur mal so als Beispiel. Gibt noch weitere. Das Ganze läuft jetzt so ganz langsam wieder los. Also die Drohnenangriffe und die Raketenangriffe auf die Golfstaaten haben sich etwas gemindert. Man nutzt dann die freie Zeit, um ein paar Flüge zu starten und die wiederum fliegen dann immer mit Eskorte los. Also im Kampfjet. UAE, also Vereinigten Arabischen Emirate, überlegen gerade, ob sie iranische Gelder einfrieren. Saudi-Arabien wiederum überlegt, ob sie in den Kampf eintreten gegen den Iran. Dabei müssen sie allerdings auf die Houthis achten, die sich seit Monaten auf einen Angriff im Jemen auf die von den Saudis gestützten jemenitischen Kräfte vorbereiten. Donald Trump verhandelt seit mindestens 2 Wochen mit dem Kurden im Irak, dass diese in den Iran einfallen und dort einen Sturz des Regimes auslösen, wobei wir gerade auch in unserem Vorgespräch festgestellt haben, mit welchen Gruppierungen genau und in welcher zeitlichen Abfolge ist uns noch ein bisschen unklar. Und da es in dieser Allianz, die sich dann, ich glaube, vor 2 Wochen auch gegründet hat, in den iranisch-kurdischen Gebieten, haben sich die Kurden zusammengeschlossen, die verschiedenen Gruppierungen zu einer Allianz, darunter auch separatistische Bestrebungen, die zwar keine Mehrheit da finden, allerdings großen Zulauf in Deutschland haben.
Ja. Gerade in meinem Forschungsbereich, ne?
Genau, und das ist alles eher suboptimal im Sinne von, wenn man den Iran als Staat denken möchte. Das erklärt dann auch so ein bisschen, warum die sich ganz gerne mit den Schah-Leuten prügeln. So, der Oppositionsführer, also eben jener Schah-Sohn, den die Menschen im Iran per Schrei auf der Straße erkoren haben, entgegen aller Kritik in deutschen Medien, möchte man spöttisch hinzufügen, wirkt aktuell machtlos. Also von dem hat man jetzt nicht viel gehört und gesehen, dass da was vorangeht. Liegt auch daran, dass im Grunde jetzt alle auf die nächste Phase warten. Und für Israel und die USA könnte das wohl, nach dem, was ich so höre und lese, wohl noch so rund eine Woche dauern. Also wir haben jetzt den 6. März, in der Woche gucken wir mal, wie es dann ausschaut. Die Strategie ist wohl, nebst gezielten Tötungen, vor allen Dingen die Luftverteidigungsanlagen und militärische Infrastruktur auseinanderzunehmen und dann quasi den Menschen im Iran zu ermöglichen, dass sie dann aufständisch werden können und möglichst wenig Gegenwehr erfahren. Ja, ich glaube, die Mullahs warten auch auf die nächste Phase. Eine Sache sei noch hinzugefügt, einfach mal zum strukturellen Verständnis, weil in den Medien die Begriffe so ein bisschen durcheinander geworfen werden. Man muss im Iran mindestens zwischen 3 Gruppierungen unterscheiden. Erstens ATESH, das ist die reguläre Armee. Dann IRGC, also die Revolutionsgarden, gerne auch mal SEPA genannt, die im Ausland beim Aufbau und der Koordination der Iran nahestehenden Milizen aktiv sind, also die Achse des Widerstands, wie sie sich selber nennen. Das ist deren Ding. Gleichzeitig sind sie aber natürlich auch dem Schutz des geistlichen Führers. Ja, zugesprochen. Das heißt, wenn da irgendwo ein Aufstand im Iran ist, sind die auch immer wieder dabei, den niederzuballern und sonstigen Dissens im Inneren zu unterbinden. Außerdem hat sich SEPA zur größten Wirtschaftskraft gemausert. Das heißt, ohne die geht gar nichts im Iran, was Wirtschaft betrifft. Die dominieren das. Also es ist so ein militärisch-wirtschaftlicher Komplex, wie man es in den USA dann wiederum nennen würde. Ne? Nur etwas anders strukturiert, würde ich mal behaupten. Man kann sich das ungefähr auch so vorstellen, dass die dann den Leuten die VPNs noch verkaufen. Diese brauchen, um dann die Internetsperren zu umgehen, und dann lesen sie natürlich fröhlich mit. Und dann haben wir als dritte Kraft noch die Basij-Milizen, das ist so eine Art lebensnahe Unterdrückungsarmee, die unter den Menschen wohnt und dort ihr Unwesen treibt. Also nebst Überwachung, Rekrutierung und Kontrolle der Gesellschaft dient sie dann auch vor allem der Niederschlagung von Protesten. Also das sind diese netten Jungs, die man dann immer im Fernsehen sieht, wenn ein Aufstand ist, die sich aufs Motorrad schwingen und Menschen die Straße runterjagen oder halt eben sie einfach nur erschießen. Also das mal so in aller Kürze und sicherlich auch Ungenauigkeit. Und Alex, ich würde ganz gern mit einer sehr simplen Frage, ganz kurz, also kurze Antwort, starten. Haben die USA und Israel mit dem Angriff auf Iran gegen das Völkerrecht verstoßen?
Ja, ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen, ob es noch sowas wie eine globale Ordnung oder sowas wie funktionales Völkerrecht gibt, frage ich mich mehr und mehr. Ich war Teil eines Workshops mit dem Auswärtigen Amt und auch Kollegen aus Brasilien und anderen Staaten hier in London, die ich mit Kollegen, mit Michael Westland und andere Kollegen im Auswärtigen Amt mitorganisiert habe im November. Und da war noch dieses Gespräch, ne, es ging ja um den International Criminal Court und anderen Aspekten. Ich traf diese ganzen Völkerrechtler und ich bin jemand, der am Völkerrecht glaubt, aber bei mir sind so zwei Impulse. Erstens glaube ich am Völkerrecht und ich hoffe, dass wir den Völkerrecht wieder aufbauen können. Aber ich frage mich mehr und mehr, ob die völkerrechtlichen Strukturen der letzten 80 Jahre noch am Leben sind. Also das sind so zwei unterschiedliche Sachen. Wir brauchen eine Welt mit Völkerrecht, aber es ist jetzt so systematisch zerschmettert worden. Da muss man sich fragen, ob das noch ein Völkerrecht in dieser Form noch ein funktionales Mittel ist, irgendwelche Handlungen oder auch mindestens den Versuch, eine Fassade der Legitimität auch halten zu müssen, um das jetzt alles weg ist. Meine kurze Antwort ist ja, das hat es gebrochen. Eine längere Antwort ist, gibt es noch sowas wie eine Struktur des Völkerrechts, die das alles noch zusammenhalten und noch eine gewisse Legitimität hat?
Ja, ich wollte vor allen Dingen deswegen die kurze Antwort, weil ich natürlich noch eine Folgefrage habe, weil ich finde, Iran ist so ein Ding, wo man auch, wenn man im Völkerrecht denkt, durchaus an die Grenzen des Völkerrechts stößt. Ne? Nämlich mit der Frage, war der Angriff vielleicht nicht doch richtig? Also ethisch, moralisch. Trump, muss man dazu sagen, verargumentiert das gar nicht auf der Ebene. Das interessiert ihn natürlich nicht. Aber nachdem die innerhalb von 2 Tagen 40.000, 50.000 Leute umgenietet haben im Iran, also einfach erschossen haben, hätte man ja schon sagen können, ja, Responsibility to Protect ist natürlich, findet keine Mehrheit in der UN. Damit ist es erledigt. Aber da fangen alle meine völkerrechtlichen Fragen dann an im Sinne von, wie legitimiert sich Völkerrecht?
Ja.
Und ist das nicht vielleicht sogar das Problem, warum es durch negative Kräfte delegitimiert werden kann bei jenen, die für das Völkerrecht sind?
Ja, und das für mich ist es eher so, ich meine, zum Beispiel, ich bin jemand, und ich denke immer zurück an Libyen. Das war auch eine militärische Operation, ein Krieg. Der Impuls kam eigentlich von den Europäern ursprünglich, nicht von den Amerikanern, Gaddafi wegzubomben, mit lokalen Milizen zusammenzuarbeiten. Ich war für diesen Angriff. Und im Prinzip, und ich weiß, ich klinge ein bisschen mehr wie diese Befürworter des Irakkrieges, wofür ich nicht war. Ich war ein Gegner des Kriegs auch zu diesem Zeitpunkt. Aber ich denke, es wird oft unterschätzt, in welche schwierige Lage europäische Führungen waren, als diese Situation im Februar und März eskaliert hat in Libyen 2011. Und ich denke, man kann immer noch stark argumentieren für diese erste Aktion, um diese Angriffe, diese Offensive von Gaddafi aufzuhalten. Aber was dann geschah, zeigt die ganze Problematik und die ganzen Fehler der europäischen Seite. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Finger auf die Amerikaner deuten und sagen, ihr habt keinen Plan, müssen wir auf uns zurückgucken und schauen, es gab schon genug eine Situation, schon ein Beispiel dafür, wie das schiefgehen kann. Und das ist eben Libyen. Wir sind in Europa eingetreten. Wir haben diese Offensive von Gaddafi schon im April 2011, als Misrata befreit wurde, als sich selbst befreit hat oder die Belagerung von Misrata aufgebrochen wurde im April, Mai 2011, ist quasi dieser Aspekt des Responsibilities to Protect schon faktisch erfüllt worden. Weil ich meine, da war klar, dass Gaddafi nicht weiterkommt. Die belagerten Städte wurden langsam wieder versorgt. Und jetzt war es die Frage, wie kommen wir dann aus diesem Schlamassel heraus? Und es war dann klar im Nachhinein, Mai, Juni 2011, dass die Europa ja keine Ahnung hatten, was sie als nächstes machen wollen. Was war der Next Move? Ich denke, man muss sich zurückdenken in der Atmosphäre vom Februar, März 2011. Es gab viele Faktoren, die Europäer in diese Richtung eingedrückt haben. Aber dann gab es schon einen Zeitraum zwischen Mai und dem Tod Gaddafis im August 2011, wo die Europa wirklich dann Zeit hatten, sich wirklich nachzudenken, als über was als nächstes kommt. Und was als nächstes kam, war ein vollkommenes Scheitern der europäischen Politik, weil es keine kohärente Planung gab für eine Nachkriegszeit. Das war irgendwie die Idee, dass man die ganzen libyschen Stämme und Zivilgesellschaft und Milizen zusammenbringt und dann werden sie sich alle was besprechen. Wir brauchen keine Truppen da auf dem Boden und dann gibt es Magic und Bang. Und das ist eben das Problem jetzt, das bei vielen von diesen Interventionen zu sehen ist. Ich bin jemand, der durchaus an Responsibility to Protect glaubt, ich meine, wir sind aus der Bosnien-Generation. Es ist ganz interessant wegen Analysten und Kommentatoren, deren Sozialisierungserfahrung. Und ich glaube, wir sind beide auch so eine Generation, die als erstes politisch und geopolitisch sozialisiert wurde zu einer Phase, als es diesen Bosnienkrieg gab und dann den Kosovo-Krieg gab. Ich glaube, da unsere generationelle Sicht auf diesen Fragen ist wahrscheinlich anders als der Sicht der Kollegen, dessen Sozialisierungserfahrung während des Irakkriegs stattfand. Und diese Sicht ist natürlich dann auch noch anders als die Sozialisierung von Kollegen, die den Syrienkrieg gesehen haben, die eher ähnlich an unsere ist als die Millennials, die den Irakkrieg erfahren haben. Mhm. Und es kommt zurück zu Iran. Ich glaube, man kann durchaus argumentieren für Responsibility to Protect. Ganz ehrlich, ich weine keine Träne nach für Khamenei selber und diese Führung. Khamenei hat nicht nur 50.000 Leute im Januar ermordet. Er hat vom Anfang der Islamischen Revolution, er ist da verantwortlich an den Tod von Hunderttausenden von Menschen. Hinrichtung, Niederdrückung, Today, die Marxisten, unterschiedliche nationalistischen Gruppen, die Zivilgesellschaft.
Auch im Ausland, die ganzen Morde.
Ja. Die Morde innerhalb der Diaspora, die hat natürlich die berühmte Mykonos-Affäre, wo kurdische
Kettenmorde.
Ja, und wo die kurdischen, eigentlich die berühmteste ist die Mykonos-Affäre, wo diese kurdische Führung erschossen wurde, die PDKI-Führung in Berlin. Und das war normal, das wurde zur Routine, das Erschießungen in London, Paris, Bomben, auch Angriffe und auf Europäer.
Ich hatte das für einen Text letztens nachrecherchiert, dass 80 Leute oder 80 Morde wären mit den Kettenmorden verbunden. Das und in den 80ern bis in die 90er rein.
Hm. Auch noch der Angriff auf der Synagoge in Buenos Aires, der wahrscheinlich wirklich zurück zu. Und damit, okay, aber das Problem ist, wenn man einschritt, muss man einen Plan für die Zukunft haben. Nur ist es dann verantwortungsvoll. Der einzige wirkliche Intervention, die nach Responsibility Protect meiner Meinung nach diesen Aspekt hatte, war die Intervention in Bosnien in 95. Wirklich einen Plan.
Ich will nur auf eine Sache hinweisen. Responsibility to Protect kannst du natürlich auch nur umsetzen, also rein diesen ganzen rechtlichen Kram, wenn du dafür dann halt auch eine Mehrheit in der UN findest, genau. Die sich ja in Sachen Iran schlichtweg nicht finden lässt, was dann wiederum an China und Russland liegen würde und vielleicht sogar noch an anderen Ländern. Also das muss man halt auch sagen. Das heißt, rein völkerrechtlich würde man immer sagen, also egal, was die da tun, die Amis, sie müssten sich im Grunde raushalten. Die Israelis ja ohnehin.
Dieser Kluft gab es schon mit Kosovo 99.
Genau. Aber
mit Kosovo 99 gab es diese Entscheidung von europäischer und amerikanischer Seite, dass wir diesen Prinzip nachverfolgen würden, obwohl es auf sehr, sehr schwammige rechtliche Grundlagen war, weil diesen UNO-Prozess schon 99 langsam vereisten. Und ich meine, wenn wir Zusammenbruch des UNO-Systems sieht, dann geht das zurück zu Kosovo und dann Irak.
Ich finde es halt nur wichtig, dass wir diese Grenzen, die wir da sehen, halt auch sehr klar benennen, weil ich will jetzt nicht das Ding vom gerechten Krieg aufmachen. Ja? Also Donald Trump ist wirklich der Letzte, der einen gerechten Krieg führen wird. Das muss man halt auch sehen. Ne? Aber es gäbe, wenn man sich Mühe geben würde seitens der USA, sicherlich auch Begründungen, die man anführen könnte, wo die Lage dann nicht mehr so ganz klar ist. Was ich völkerrechtlich aktuell vermisse, ist halt, also das Problem im Recht ist ja immer, jeder Fall gilt für sich. Wenn man natürlich so, was wir jetzt gerade schon angefangen hatten, diesen Iran-Gesamtkomplex betrachtet, dann ist es ziemlich klar, dass Iran in anderen Ländern rumfummelt, dass es halt keine erklärten Kriege führt, aber so Hybrid-Geschichten. Es hat in Syrien hat es das Assad-Regime, das einen Bürgerkrieg quasi geführt hat gegen seine eigene Bevölkerung, die da in den Folterkellern. Das sind ja alles Sachen, die völkerrechtlich gar nicht.
Und Hezbollah dann als Verlängerung der Revolutionsgarde, die libanesische Hezbollah. Und auch die ganze Miliz im Irak.
Ja, ne? Houthis im Jemen. Ja?
Houthis und Hamas haben als eigenes Ding angefangen, aber die Iraner haben die massiv unterstützt und die zu diesem militärischen Aufbau geholfen.
Vor allen Dingen, die Houthis haben einen Haufen Technologie von den Iranern bekommen und sind in der Lage, jetzt die eigenen Raketen da zu bauen. Also das ist ja auch so eine interessante Geschichte. Aber ich glaube, wir können das Thema an der Stelle mal so ein bisschen, also abschließen können wir es ja nicht, aber vielleicht beiseite legen.
Ich sage auch, es ist auch sehr wichtig, eine Verherrlichung der Revolutionsgarden oder von Artesh ist leicht ein anderes Verein, glaube ich. Das ist interessant, diese Unterschiede innerhalb des Systems. Es ist faktisch unter der Kontrolle der Revolutionsgarden, aber die haben, sagen wir so, dass die, ihre Hände sind blutig, aber nicht so blutig wie in den Revolutionsgarden. Das ist, da gibt es natürlich ein anderes Machtfaktor
im iranischen System. Nur 98%.
Ja, genau. Aber sagen wir so, wenn wir mit jemandem mitarbeiten müssen, ist es dann eher Artesh. Die andere Frage ist für mich immer interessant, ist die Polizei, die normalen Innenministerium und Polizeikräfte. Das ist manchmal auch das schwächste Glied des Systems. Ich sage auch, die haben auch schmutzige Hände, sind unterwandert und unter Kollaborationsgarden. Also es ist auch so ein anderes Element des Systems.
Also ich glaube, wir sollten vielleicht an der Stelle einfach mal festhalten, aktuell gibt es keinen Hinweis darauf, dass irgendwas im System bricht.
Das glaube ich nicht. Aber ich denke, es ist auch, aber das kommt zurück zu diesem, ein verantwortungsvolles Handeln im Rahmen von R2P, von Responsive Protect. Es gehört auch dazu, dass man zeigen kann, dass man eine Planungsfähigkeit hat und ein Mittel hat, einen besseren Ausgang herzustellen. Ne? R2P ist ja auch, Responsive Protection means, und die Beschützen heißt, dass man eine bessere Lage als die vorherige erschaffen kann. Es muss nicht eine Demokratie sein, aber Stabilität, Frieden, ein gewisser Pluralismus, Toleranz, egal wie man eine bessere Lage definiert. Und das Problem an diesen US-Schlägen ist, es gibt erstens wenige Zeichen, dass die Israelis vielleicht, das ist eine andere Geschichte, aber dass die Amerikaner wirklich einen umsetzbaren, kohärenten Plan haben. Und das andere ist eben, dass wenn man von iranischer Seite, man ist ja in der Opposition, hat man diese Massenmorde, Massenerschießungen nur vor 2 Monaten jetzt gehabt. Und wenn man ein Dissident ist, wenn man, sagen wir, ein Oberst im Artesh Militär ist, wenn man eine lokale Polizeikraft ist, irgendwo da in der Provinz, sagen wir, in Balochistan oder sowas, oder in Ahvaz, und selbst langsam eine gewisse Skepsis hat gegenüber einem Regime, wo man dein eigener Sold, deine eigene Bezahlung nicht mal reicht, um die Familie zu ernähren, und auch wenn man ein Oberst ist oder eine oberste Figur, auch wenn man und ich glaube, diese Figuren gibt es, glaube ich, schon auch wenn man eine solche Dissident ist, was macht man? Kann man Trump vertrauen? Kann man die Israelis vertrauen? Natürlich ist das logisch, ist erstmal abwarten und schauen, was passiert. Und diese Idee von den Amerikanern, womit die Israelis, dass das ein Putsch oder ein Aufstand auf Tag 1 oder Tag 2 entstehen würde. Ich denke, die Israelis haben eine realistischere Sicht der Dinge, aber von den Teilnehmern des amerikanischen Systems, die Idee, dass es auf Tag 1 oder Tag 2 passieren würde, ist völlig, völlig unrealistisch.
Lass uns mal in die Zeitschiene reingehen. Also wir haben ja die Angriffe letzten Samstag gehabt, am 28. haben wir festgehalten. Und nach dem, was wir mittlerweile wissen, haben sich die Amis und die Israelis zusammengesetzt, haben da eine große Map vom Iran entworfen, haben das in verschiedene Kampfzonen aufgeteilt, was da wo wie zu erreichen ist, und haben dann, ich glaube, über 1000 Schläge innerhalb kürzester Zeit dann erstmal durchgeführt und dann seitdem auch fleißig weitergemacht. Das Ziel des Ganzen war wohl, also man sieht schon, dass sie sich ein bisschen Kopf gemacht haben, erstmal die ganzen Luftabwehrstellungen der Iraner auszuschalten, damit man sogenannte Lufthoheit hat, die natürlich jetzt nicht unbedingt, die Iraner, die haben da so mobile Geschichten, also so richtige Lufthoheit im Sinne von, wie, da kannst du drüber fliegen, musst dir keinen Kopf machen, wird es nicht geben, aber ne, dass man quasi da weitestgehend Ruhe hat. So, und dann kann man gucken, dass man die Infrastruktur weiter ausschießt. Vor allen Dingen kann man die etwas weniger sophisticated Waffen benutzen. Und da kommt ja schon das erste Ding. Sofort hieß es von vielen Analysten, die Amis, die werden dann bald ohne Raketen dastehen. Die Lager sind dann leer. Und ja klar, wenn die nur mit diesen sophisticated Scheiß da rumballern, dann ist das so. Aber in dem Fall wird es dann so sein, dass der Plan vorsieht, dass sie das eben nicht müssen. Ne? Also man sieht, da gibt es schon eine Planung. Es gibt auch eine Aufteilung. Es gibt auch eine Idee, wie man das Ganze angeht. Was wir auch wissen ist, dass mit Gruppierungen im Irak, kurdischen Gruppierungen im Irak, seit ungefähr 2 Wochen gesprochen wird, also ungefähr auch eine Woche vor Angriff, scheinbar. Das heißt also, man hat sich vorher schon auch überlegt, dass man irgendwie Boots on the ground braucht, dass man das selber nicht machen möchte, dass man also andere Gruppierungen braucht. Wir haben aber auch herausgefunden, dass die CIA noch dabei ist, die Jungs auszurüsten. Das heißt, das Ganze
geht sehr schnell.
War zeitlich schon sehr eng, ne? Würde ich sagen.
Also ich glaub, und ich denke auch, es ist für mich auch ein Zeichen, dass es sehr eng ist. Ja, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen vor der Aufnahme. Ist, mehrere von diesen kurdischen Gruppen sind notorisch problematisch, wenn es darum geht, Geheimnisse zu halten. Ne, da gibt es immer in diese Netzwerke Leute, die labern und sprechen gegenüber Journalisten oder gegenüber Kontakten in der Diaspora. Und ich glaube, ein anderer Beweis, womöglich für den, dass das alles ein bisschen überstürzt und schnell ist, dass da relativ wenig durchgesickert ist. Weil normalerweise, wenn die Kurden, ich sage das nicht pauschal, es gibt andere Gruppierungen, andere Armeen, die genau dasselbe Problem haben. Aber wenn die Kurden erstmal was organisieren, müssen sie unterschiedliche Gruppierungen sehen. Es ist sehr schwer, diese Informationen eng zu halten an eine Führung. Das geht sehr, sehr schnell durch. Und irgendwann mal gibt es eine Oma oder eine Tante in Dortmund, die auch darüber weiß, dass wir in Iran einmarschieren.
Dann weiß es auch die Bild-Zeitung.
Dann weiß es eben auch die Bild. Dann taucht der gute alte Julian Röpke auf und sagt, nee, ich habe mal gehört. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es schon ein Zeichen, dass ja, es gab schon klar Vorbereitungen vor diesem Angriff, aber das ist alles relativ kurzfristig und schnell und überstürzt.
Also ist es glaubwürdig, was Sie sagen, ne? dass da eine besondere Chance war, die Führung auszuschalten und sie deswegen früher losgelegt haben, als sie wollten, oder?
Also sie wollten. Und das andere Interessante ist, es gibt jetzt, wenn man diesen Bombing-Map sieht, die langsam jetzt zusammengestellt wurden von die guten OSINT-Leute, die Leute, die eigentlich Journalisten, Analysten sind, nicht die wahnsinnigen Aggregator oder so. Es gibt eine große Konzentration an Bombardierungen an der Grenze, innerhalb dieser kurdischen Gebiete, auch an aserischsprachige Teile, was ich auch interessant finde, auffällig. Die andere Konzentration, die abgesehen von diesen Angriffen an der Küste, weil natürlich gibt es massive Angriffe an der Küste, um langsam diese Situation an der Straße von Hormuz unter Kontrolle zu bilden. Eine andere Konzentration Bombardierung ist an der Stadt Sahedan und das ist an der östlichen Grenze mit Pakistan. Dort gibt es seit längerer Zeit eine Rebellion, so einen Aufstand, will ich nicht sagen, das ist organisiert, bewaffnet von der Balochi-Minderheit, Balochistan. Die andere Gruppe, mit dem die Amerikaner zusammenarbeiten könnten, weil die schon Leute haben innerhalb Iran, die hin und wieder Revolutionsgarden oder Artisch angreifen oder Polizisten umnieten, töten und so, sind die unterschiedliche Balochi-Milizen oder Guerillakämpfer. Und ich fand es schon auffällig, dass einer der wenigen Orte wirklich in diesen östlichen Regionen, wo richtig viel bombardiert wird, ist Sahedan. Weil das ist so eine Stadt, da gibt es immer Probleme gewesen für jede iranische Zentralregierung, für die Qajar-Dynastie, für die Pahlavi-Shah-Dynastie, für jegliche Form der jetzigen Islamischen Republik, hat immer in dieser Stadt Probleme gehabt. Als ich diese Karte gesagt habe, dachte, da gab es lauter Flecken im Osten, darüber wissen wir den kurdischen Sachen, um Teheran herum und gewisse Bases, Massad Qom, das sind Machtzentren an der Küste. Und dann sieht man so einen kleinen Fleck, so Sahedan, und dachte, wait a minute, ne? Halt, warte mal, warum denn da? Weil sonst gibt's da nichts, ne? Und ich dachte, und ich glaube, das sind die, wenn man Boots on the ground haben will, natürlich auch von der iranisch, natürlich die Deutschen, viele Deutschen sagen immer noch Persisch oder Farsi, ne, von der Mehrheit oder von der unterschiedlichen Gruppen, die diesen persische Idee anhalten. Das ist nicht nur die Farsi-Sprachen, es gibt viele Aseris und unterschiedliche andere Minderheiten, aber die durchaus sehr loyal sind zu dieser Idee von einem vereinigten Iran. Natürlich aus der Sicht von diesen Gruppen, sagen wir von 65, 70% der Bevölkerung. Aus dieser Mehrheitssicht ist es natürlich auch problematisch, auch wenn man in der Opposition ist, wenn man plötzlich davon hört, dass jetzt erstmal die Kurden ganz offen angegriffen werden und wenn es dann sich herausstellt, dass auch noch die Balochis am Osten. Einer der Gründe, warum es so lange immer die Balochi-Aufstände gibt in dieser Region, ist, weil sie auch, es gibt durchaus, Rassismus geht ein bisschen weit, aber von der zentralen Bevölkerung, von diesen zentralen Bevölkerungsgruppen, nicht nur die Farsi, Persen, auch unterschiedliche andere Gruppen, die aber loyal sind gegenüber Teheran, nach unten geblickt auf die Balochi.
Es ist ja auch eine sehr arme Region, muss man dazu sagen.
Ja, ja. Ne? Auch misshandelt. Ich bin nicht dafür, dass es immer einen bewaffneten Aufstand da geben sollte, aber ich kann auch diese Balochi-Sicht der Welt verstehen. Wenn man in Pakistan, so wie auch in Iran, so misshandelt wird oder dessen Rechte einfach missachtet werden, kann ich auch verstehen, warum da andauernder Gewalt ist. Nur also als Nebenpunkt, es gibt natürlich auch Untergruppierungen in dieser Balochi-Bewegungen, die auch gegenüber Islamischer Staat oder Al-Qaida-Verbindungen hatten für eine Weile. Ne? Und das ist natürlich auch eine Frage, mit wem man da genau arbeitet. Nicht alle Gruppen, viele Gruppen sind eher moderat und okay. Aber da muss man eben auch fragen, wissen die Israelis werden genau wissen, mit wem sie zusammenarbeiten, aber wissen die CIA und die Amerikaner genau, mit wem sie zusammenarbeiten? Okay, aber aus der Sicht der Mehrheitsbevölkerung, auch der Opposition, man sieht, wie irgendwie unterschiedliche separatistische oder sezessionistische Gruppen da wirklich unterstützt werden. das kann durchaus nach hinten losgehen, wenn es darum geht, irgendwie in einer Nachkriegszeit irgendwie eine andere Gesellschaftsordnung aufzubauen, die eine freundlichere Beziehung hat mit anderen Staaten.
Frage ist ja vielleicht auch, was für Waffen man an diese Gruppierungen liefert und ob das dann dazu führt, dass die plötzlich mehr Waffen haben als dann das, was übrig bleibt vom Rest. Jedenfalls erklärt das auch eine Sache, nämlich warum Trump mit dem Schah-Sohn nicht so richtig zurechtkommt. Der hat aus seiner Sicht, also aus Trumps Sicht, hat der einfach keine Kämpfer. Ganz simpel. Der hat Leute, die gehen auf die Straße, sicherlich, wenn er ruft, da wird sicherlich was passieren. Aber sie haben keine Waffen und es spricht auch dafür, dass die Amis sich nicht in der Lage sehen, dort Waffen hinzukriegen, ne? Wir haben jetzt über eine Gruppierung noch nicht gesprochen, die sich in den USA sehr stark positioniert hat und reinkauft quasi, ehemalige Terroristen, als Terrororganisation gelistete MEK, die Volksmujahedin, kann man als Sekte bezeichnen. Aber die sind relevant, ne? Sie haben sich reingekauft, Giuliani, Pompeo, genau, also die machen massives Lobbying.
Wenn man die Großen, die machen immer jedes Jahr Kundgebungen in Staaten und oft in Paris. Und da, ich meine, es ist krass, es ist echt eine Politsekte, ne? Die mieten sich ganze Konzertsäle aus und da wird wirklich wie aus dem alten Politbüro aus sowjetischen Zeiten, wird diese Mariam Rajavi, diese Führungsfigur, die Frau, die Witwe des getöteten ehemaligen Gründers der Organisation. Die Organisation hat relativ, ich meine, normal ist vielleicht ein schlimmes Wort, aber relativ normale Anfänge gehabt, ideologisch, politisch gehabt in den 70er Jahren. Es hat sich immer mehr zur Sekte entwickelt. Die hatten diese Hoffnung, mit an der Macht zu kommen und dann sind unterdrückt worden und sind mehr und mehr zu einer enge sektiererische Gruppe geworden, die auch mit Saddam Hussein zusammengearbeitet zum Beispiel. Und es gibt europäische Politiker und auch CDU-Politiker, Politiker aus der Labour-Partei und unterschiedlichen anderen Parteien, die auch, es sind nicht nur die Amerikaner, die von denen beeinflusst worden sind. Das muss man auch sagen. Rita Süßmuth ist mal aufgetaucht bei einer von diesen Kundgebungen, was ich auch mal sehr krass fand. Das ist gerade so eine Gruppe, die, wo, wenn Trump verzweifelt nach irgendwelche Partner sucht, wenn er diese Gruppe nimmt, weil diese Gruppe war an Terrorbomben unter den Schah, wie auch in der Khomeini-Ära, haben sie mehrere große Bombenangriffe gestartet, die viele zivile Opfer gebracht haben. Ich meine, wenn die Amerikaner wirklich dumme Fehler machen würden, würden sie eine solche Sekte irgendwie mit so einer solchen Sekte mit zusammenarbeiten, wo man mehr Leute verprellt, auch innerhalb der Opposition, als mit sich mitnimmt. Und es ist eben eine schwierige Frage. Auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt auch diese US-Hoffnung, vielleicht gibt es auch durchaus, man weiß nie, vielleicht haben sie mit Leuten kommuniziert. Es gibt wahrscheinlich durchaus Hoffnungen, dass in der US-Regierung, dass es Menschen in der Revolutionsgarde gibt. Die Revolutionsgarde ist jetzt diesen immenser Apparat. Ne? Man sieht immer diese Kurzforts. Es hat gewisse Elitengruppierungen, wie diese Kurzforts, andere Gruppierungen, diese Kämpfer, die diese Seeangriffe machen, so das Sea, IRGC, wie sie genannt werden und so weiter. Aber es ist so ein immenser und sehr korrumpierter Apparat. Es gibt sehr, sehr korrupte Strukturen, dass es durchaus möglich ist. Es gibt so oft Reiche innerhalb dieses Reiches. Ne? Und es gibt eben keine unterschiedliche Seilschaften und Netzwerke, die auch gegeneinander arbeiten. Ich meine, wenn man die unterschiedlichen oppositionelle Kräfte sieht unter Mousavi, das war ein Ministerpräsident, der ehemalige Ministerpräsident, der kandidiert hat 2009, das war der erste große Aufstand in Iran, nach Khomeini, das war 2009, als die Wahl gestohlen wurde. Viele Leute, die um sich Mousavi gebildet haben, waren ehemalige Revolutionsgarden selber, ne, die sie nicht mehr mit dem System klarkamen. Ne. Das ist einer der Gründe, warum er so viele Leute hinter sich gebracht hat. Und es ist durchaus möglich, dass es Menschen innerhalb der Revolutionsgarde oder ganze Seilschaften gibt, die frustriert sind mit der jetzigen Lage, die eine Normalisierung wollen. Es ist durchaus möglich, ich denke eher wahrscheinlich, dass es Oberste gibt und andere im Atesh, die frustriert sind, dass sie immer unter den Fittichen der Revolutionsgarde sind. Es ist durchaus möglich, auch sehr wahrscheinlich, dass es viele Leute als lokale Polizeiführungen gibt, die keinen Bock mehr haben, die vielleicht eher loyal sind gegenüber der lokalen Bevölkerung als der Zentrale. Es gibt durchaus, glaube ich, schon Potenzial und das wird unterschätzt, gerade von diesen ganzen Anti-Trump-Analysten-Leute, weil viele reagieren gegenüber Trump und sagen,
ja, das ist wirklich ein Problem.
Das Problem ist, wenn Trump etwas anfasst, denken alle, oh, das muss zum Scheitern gedrängt. Aber es gibt durchaus Gründe, weil obwohl Trump die letzte Person ist, dass das effektiv machen könnte, dass es durchaus Bausteine dafür gibt. Das Problem ist, es ist ja logisch, wenn jemand, der Dissident ist innerhalb des Regimes oder keinen Bock mehr hat, die Leute werden erstmal abwarten. Die werden nicht auf Tag 1 alles riskieren, wenn es völlig unklar ist, wo das hinläuft. Und wenn die Amerikaner erwartet haben, dass es wirklich auf Tag 1 oder Tag 2 schon losgehen würde, dann mache ich sehr Angst über deren Planungsfähigkeit und realistische Sicht der Dinge auf dem Boden.
Gut, das wollte ich ja mit der Zeitschiene vorhin so ein bisschen schon, du hattest das ja vorhin schon gesagt, schon ein bisschen entzaubern, diese Idee, weil, also ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, also höchstvermutlich brauchen sie jetzt noch eine Woche, um mit ihren Bombardements fertig zu sein und dann, ich glaube, es sind halt zwei Sachen. Die Armee sagt, wir brauchen jetzt die und die Zeit, die Israelis sagen, wir brauchen jetzt die und die Zeit und Trump sagt, ich will sofort. Und wenn der dann hört, dass neuer geistlicher Führer ernannt werden soll, sagt er, ich will den ernennen, also müsst ihr jetzt alle platt machen. Und dann sagen alle anderen, Donald, nun wart doch mal ein bisschen. Ne? Also da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man, auch wenn man Trump scheiße findet und er viel Scheiße labert, dass man nicht davon ausgeht, dass er wirklich bei jeder Rakete den Abschussknopf drückt, ja? Sondern das sind noch andere Leute und ein bisschen Moderation findet noch statt. Vielleicht zu der MEK nochmal, also den Volksmujahedin, das kann man, glaube ich, auch ganz gut vergleichen mit so Sekten wie Falun Gong oder Shen Yun, die eine ähnliche Entwicklung haben. Nur mal als Hinweis noch am Rande. Für uns sind, glaube ich, diese ganzen Gruppierungen deswegen interessant, weil, also auch wenn der Schah so ein keine Boots on the ground hat, im Sinne von Waffen und die können jetzt alle loslegen und die Mullahs wegballern. Er hat ja, so wenn man so die Umfragen guckt, mal mindestens ein Drittel. Wenn man sich die Demos anguckt, wahrscheinlich sogar noch mehr Leute, die einfach sagen, der soll es jetzt sein. Und oftmals ist, wenn du dann so diese Rufe hörst, Javid Shah, die rufen das in einer Art und Weise, das ist jetzt nicht, dass sie den haben wollen, sondern das ist manchmal einfach nur so ein Fuck you. Weißt du?
Das ist Provokation.
Deswegen, das ist sicherlich schwierig, aber er steht halt auch, und das ist, glaube ich, die wichtige Information hier, er steht für einen geeinten Iran im Sinne eines Staates.
Ja.
Er steht für diese Staatlichkeit. Und das ist natürlich etwas, was diesen Separatistengruppen und diesen Sekten, die da so eigene Interessen und Anliegen haben, überhaupt nicht gefällt. Und man sieht da auch so ein bisschen, warum die sich so intensiv kappeln in der Opposition, weil einfach die Interessenlage nicht gleich ist.
Ja.
Jeder hat so seine eigene Idee. Und da ist dann die Frage, ob daraus dann, und das ist ja dieses Negativszenario, was sehr oft diskutiert wird, ob daraus dann nicht eben einerseits natürlich der Kampf gegen die Mullahs entsteht, aber gleichzeitig halt auch der Bürgerkrieg, so wie wir ihn in Syrien gesehen haben, wo verschiedenste Gruppierungen dann aufeinander losgehen. Ne?
Und das ist für mich einer der wirklich größten Risiken. Also ich bin jemand, der sich sehr mit Syrien beschäftigt hat, auch wegen der europäischen Aspekte, Einfluss auf die Türkei, die Diaspora. Ich habe seit 2010, 2011 schon ein bisschen davor mit diesen Syrien, mit vielen, vielen Kollegen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen diesen Konflikt sehr stark gefolgt haben. Und natürlich ist Syrien nicht Iran. Das muss man erstmals natürlich eben sagen. Aber auf der anderen Seite wird oft, glaube ich, wenn viel darüber gesprochen wird, gerade in deutschen oder britischen Talkshows, Iran ist ein Land von 2500. Es gibt immer diese Idee, Iran hatte immer einen Staat für 2500 Jahren. Erstmal wurde das von den Schah erfunden, diese Propaganda. Ich glaube, ein bisschen auch von iranischen Nationalisten zurück zu 1905 und dem Zusammenstürz des Qajar-Regimes. Es gab aber sehr lange Momente in der iranischen Geschichte, wo Bürgerkrieg, Chaos oder unterschiedlichen, diese Idee, dass Iran immer so war und immer ein Staat war, ist höchst problematisch. Und das ist ein analytisches Problem, glaube ich. Gerade wenn ich das sehr mal vorsichtig sagen darf, oft bei iranischen Kollegen, die oft immer das zurückfallen auf diese Idee, naja, aber uns gab es seit 2500 Jahren. Und da muss man eben schon sagen, ne, man muss wirklich kritisch sehen, jeder Staat kann zusammenbrechen. Jeder Staat hat einen Druckpunkt oder einen Moment, wo wirklich der Zerfall, auch Deutschland, auch hier, auch das, einer der Stärken Europas, glaube ich.
Nein, das kann uns nicht passieren.
Nee, aber was ich meine, ist natürlich. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, eine der Stärken der EU ist, dass die Menschen in der EU durchaus sich das bewusst sind.
Guck dir mal die Entwicklung Deutschlands an, seit wir beide leben. Also ich meine, also da.
Es gab
mehrere Währungen, ein Staat, der zwei war, Europa und was weiß ich noch alles, Blöcke, die ganz anders waren. Also was sich da bewegt hat, ich glaube, da kann man sehr gut herleiten. Über 1000 Jahre bleibt nichts stabil.
Auf der iranischen Landkarte und auch innerhalb dieser unterschiedlichen ethnischen Gruppen, das zweite Problem ist, es wird oft unterschätzt, wie schnell sich Identitäten wandeln können in einer Krisensituation. Und es wird gerade in der Debatte jetzt, diese unterschiedlichen iranischen Identitäten werden als fix gesehen. Ne? Und zum Beispiel die Azeris, das ist eine sehr interessante Gruppe, gerade im Norden, um die Stadt Tabriz herum, da und diesen nordwestlichen Teil des Landes. Ein Großteil der aserischen Bevölkerung ist ja sehr auf Teheran gerichtet. Die Idee, dass es so ein aserisches Nationalismus da gibt und die wollen irgendwie alle von Aliyev dahin Baku regiert werden, ist, glaube ich, nicht wahr. Aber in einer Krisensituation, wenn der Staat zusammenbricht, ich nehme das als einfach, nur ich sage nicht, dass das passieren wird, aber in einer Krisensituation, wenn ein Staat zusammenbricht,
Ja, da gehst du dahin, wo Stabilität ist.
Ja, und Identitäten können sich sehr, sehr schnell wandeln. Viele sprechen von Kermanschah und sagen, die Kurden in Kermanschah waren immer loyal gegenüber der Zentralregierung. Ja, stimmt. Aber wenn der Staat zusammenbricht, wenn diese Staatlichkeit, und das sah man an Syrien, viele Menschen sind in Syrien dort ideologisch und kulturell in einen anderen Platz, als wo sie 2010 waren. Es gab eine Bewusstseinswandlung innerhalb dieser Gesellschaft, eine Bewusstseinswandlung, die es auch ermöglicht hat, ehemalige Al-Qaida-Kämpfer auf eine nationalistische Schiene zu bringen, auf eine islamisch-konservative. Man sieht unterschiedliche Leute und deren Wege, auch der Präsident von Syrien, den Weg, den dieser Mann gegangen ist über diesen vielen langen Jahre. Das kann ja in Iran genau ähnlich sein. Ne? Und wir müssen ich glaube, was stark unterschätzt wird, ist, gerade auch wegen dieser Obsession, dass Trump immer falsch ist und immer Fehler macht, ich glaube, es wird diese Kohäsion des iranischen Staates überschätzt. Gerade von vielen Amerikanern, weil es gibt jetzt diese Debatte, strategische Debatte in den USA, von vielen Kritikern, nicht nur von Trump, oder vielen Kritikern auch innerhalb des amerikanischen Militärapparats oder Intellektuelle drumherum, die sehr kritisch diese Idee von Air Power sehen. Und man sieht, die große Debatte, die oft jetzt auf dieser amerikanischen Policy-Ebene passiert, hat oft sehr wenig mit Iran zu tun. Es gibt eine Debatte, kann militärische Macht durch Luftschläge entscheidende Interessen in Richtung USA durchführen oder ist das eine Illusion? Und es gibt diese Debatte um Leute wie Robert Pape und andere. Und was mich bei dieser Debatte frustriert ist, oft findet Iran in diesen Debatten nicht statt. Leute, die ich sehr, sehr respektiere, die sitzen da, das sind oft Leute, Veteranen des Krieg gegen des Terrors in Irak und so weiter und so fort. Und ich glaube, die labern ihre Traumata durch und ich respektiere die. Das sind sehr, sehr gute und sehr gute Intellektuelle. Aber auf der anderen Seite...
Ja, das machen die wirklich gerne, ja.
Ja, und die sitzen da und sagen, okay, und ich sage das auf Englisch, okay, so can air power achieve a strategic goal or not? Ich denke erstmal, das ist contingent, das hat mit Kontext zu tun. Was ist der Kontext des iranischen Staates? Die Infrastruktur ist marode, Wirtschaft bricht zusammen, die Legitimität des politischen Systems steht in Frage. Die Revolutionsgarde sind auch eine globale Mafia, die verdienen viel, viel Geld durch Korruption und Geldwäsche und Drogenhandel und Schmuggel. Das ist kein stabiles Gebilde mehr. Und man kann zwar mit Luftschlägen nicht das erreichen, was die Amerikaner und Israelis wollen, aber man kann mit Luftschlägen so viel Schaden an einen schon fast kaputten Staat ausrichten, dass es dieser Staat danach nicht mehr funktionsfähig ist. Und das hat dann auch eben Konsequenzen.
Ja, ich glaube, man kann da auch mal gucken, was die Israelis im Libanon gemacht haben. Man muss es ja nicht mögen, aber was sie gemacht haben, ist, sie haben sehr gezielt die Führungsebene der Hisbollah ausgeschaltet, bis hin zu Nasrallah dann am Ende. Und sie haben sich quasi ihre Pufferzone da aufgebaut an der Grenze zum Libanon. Sie fliegen da einfach rein, machen alles Mögliche platt, gibt kurz eine Warnung, Leute raus hier, und dann wird drüber geflogen. Und dann ist halt irgendwo noch ein Gewehr im Keller von einem Haus und dann reicht das schon als Terrorziel und fertig. Was sie dann gemacht haben, waren jetzt neuerdings, dass sie die Landwirtschaft da ganz gezielt zerstören. Also da wird da Zeugs drauf geschüttet.
Auch in Südsyrien.
Libanon und Syrien, ja. So, dass die Leute dort quasi nicht mehr Geld verdienen können. Ja, und dann wollen sie dann auch nicht mehr da leben oder können es halt auch nicht. Und dadurch schaffen sie ihre Pufferzone. Und ich meine, jetzt interessanterweise, während es im Iran ja losgeht, Israel geht auch gerade im Libanon rein, weil Hisbollah gesagt hat, wir machen da mit, mehr oder weniger, erst ganz vorsichtig, dann doch recht klar. Dass sie nichts machen können, ist auch klar. Aber sie gehen halt rein. Dafür haben sie dann halt auch noch die Kapazitäten.
Das ist ein Akt der Selbstzerstörung von Hezbollah. Das sieht man, die Abhängigkeit gegenüber Iran in Hezbollah kommt daran, dass sie fast gegen den eigenen Interessen, nicht nur den eigenen Interessen der eigenen Bevölkerung, eigenen Sitz strategisch interessiert.
Ja, ich würde dir da widersprechen, weil die Ratio kann ja durchaus sein, dass wenn Israel und die USA erfolgreich sind im Iran, dann ist Hezbollah weg. Also aktuell haben sie es ja noch geschafft zu verhindern, dass sie entwaffnet werden im Libanon. Also die libanesische Armee unter Hilfe der USA hat das nicht hingekriegt. Also muss man ja auch sagen. Also die Ratio kann man schon nachvollziehen, aber es wird natürlich, sie haben keine Chance. Ja. Das ist auch
Es ist natürlich die Frage, ob Hezbollah, für mich hat das am Ende entschieden, was diese neue Hezbollah-Führung, wo sie ihre Interessen sehen. Es gab durchaus dieses Argument, dass die neue Hezbollah-Führung gemerkt hat, das mit Iran läuft nicht mehr, wir müssen uns normalisieren. Wir haben sonst keine Zukunft, wir müssen mehr und mehr, wir müssen uns damit abfinden, dass wir einfach eine libanesische Partei sind wie alle andere, vielleicht eine machtmächtigere, aber in diesen nationalen Rahmen arbeiten müssen, da vielleicht einen Kompromiss machen und so sichern wir unser Überleben. So haben sich andere libanesische Parteien ihren Überleben gesichert. Ne? Das darf man auch nicht sagen. Die ganzen christlichen, drusischen, sunnitischen Parteien haben diesen Kompromiss gemacht.
Ich glaube, du übersiehst eine Sache. Die Mullahs, wie auch Hisbollah, das sind wirklich hundertprozentig überzeugte Ideologen. Politik ist für die nicht das Ding. Also für die ist das Ding, dass sie da ihre Religion verbreiten wollen, dass sie andere da bekehren wollen, unterdrücken und so weiter. Was ich auffällig fand bei Venezuela war ja, das ist so ein Seitenstrang, der leider in deutschen Medien kaum diskutiert wurde. Ich weiß nicht, wie es in US-Medien war. Ich habe ganz wenig drüber gelesen. Hisbollah hat massive Interessen in Venezuela.
Ja.
Die Drusen, also das kam definitiv nicht vor, haben massive Interessen in Venezuela. Das sind die jetzt von Israel vorher. Die
Libanesen, Paraguay, Ecuador.
Ja, also ne, da geht es um Goldminen, da geht es um Drogenschmuggel und so weiter. Das finanziert die. Ich meine, man muss ja immer aufpassen, dass man nicht zu viel reindeutet. Aber wenn man so sieht, was der Trump so tut, dann sieht man halt auch schon einen klaren Verlierer bei diesen ganzen Sachen, die er getan hat. Und die deuten alle so Richtung Russland, Richtung China und natürlich Richtung Iran. Also dieses Dreierbündnis, was man da vermutet hat, ne, diese Triple Axis wurde das ja mal genannt, die ist massiv unter Druck durch alles, was Trump getan hat.
Obwohl die Frage für mich war immer, ob die Chinesen wirklich mit Herz und Seele in dieser Axis waren.
Na, mit Herz und Seele sind auch die Russen nicht dabei.
Die Chinesen haben eigentlich relativ pragmatisch, aus meiner Sicht, wäre ich in dieser Lage in Beijing, hätte ich genauso gerne gesagt, okay, jetzt halten wir uns mal raus, warten mal ab und schauen genau, was jetzt passiert. Vielleicht springt für uns was raus, aber wir werden nicht alles für diese Leute riskieren. Und ich glaube, das war ein vernünftiger Move von den Chinesen in Ernst.
Aber sie unterstützen es auch gerne, wenn es läuft, weil das bereitet uns ja dann auch wieder Probleme. Ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, Russland ist ein großer Gewinner wegen Ölpreis und so weiter. Aber sie werden, wenn Iran am Ende doch fällt, also wenn die Mullahs fallen, haben sie auch einen weiteren Verbündeten verloren und weniger Einfluss in der Region.
Auch diese Preisschiene, diese Panik über die globale Energiepreise, ich denke, das müsste man ernst nehmen. Aber ich will nicht gerne in der Finanzplanung sein von einer Öl- oder Gasfirma oder von einer Versicherungsfirma oder einer Logistikfirma, weil wenn man sie jetzt nicht absichert, massiv absichert, könnte es sein, dass das noch für ein paar Monate läuft. Man ist in Schwierigkeiten. Aber wenn man sich absichert und diesen ganzen Geld auszahlt und das Ganze extra Investitionen macht und dann stellt sich raus, das endet in 2 Wochen, hat dann riesen Geld und Ressourcen für etwas rausgescheuert, wo alles sich relativ schnell bis im Mai normalisiert. Das ist auch eben die Frage, man muss erstmal abwarten, ob das mit diesen Energiepreisen die Russen hilft, weil ich meine, wenn das relativ schnell endet und es kann durchaus relativ schnell in 2-3 Wochen enden, mindestens diese Blockierung der Straße des Hormuz, dann, ich meine, okay, so schnell werden die Preise nicht runtergehen, aber die werden runtergehen.
Also da gibt es ja zum Beispiel die Überlegungen, ob da nicht tatsächlich die USA Boots on the Ground diverse Inseln da in der Straße von Hormuz übernimmt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, warum? Weil im Grunde, ja, kann man machen, aber ich meine, um das Ding zu blockieren, brauche ich nicht da eine Insel. Das kann ich auch.
Der einzige Fall, wo ich nicht überrascht wäre, wenn die Amerikaner richtig massiv Boots on the Ground machen, ist Kharg. Und wie soll ich Kharg erklären? Das ist so ein Gas-Öl-Terminal, das so halb, es ist nicht ganz Festland, es ist so halb abgesetzt von Iran und ein massiver Anteil der iranischen Logistik geht über Kharg. Es war auch einer der Hauptziele von Saddam Husseins Militär in den Irak-Iran-Krieg. Es war einer der Gründe, warum dieser Tankerkrieg, so eine Vorversion von das, was wir jetzt haben, dieser Tankerkrieg, wo Iraner versucht hatten, den irakischen und dann auch andere Golftanker anzugreifen. Ich meine, das war der größte, es ist eigentlich nicht unter Jimmy Carter, es ist eigentlich eher unter Ronald Reagan, dieser massive US-Präsenz im Golf fängt während des Iran-Irak-Krieges an, um diese Tanker zu schützen. Das heißt, es ist eine lange Vorgeschichte vor diesem Problem, den wir haben. Was mich nicht überrascht würde, ist, wenn die Amerikaner da auf diese Kharg, ist es eine Insel oder Halbinsel? Kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber es ist ein massiver Komplex. Das könnten sie durchaus besetzen, abriegeln und sagen, come deal with us. Und dann wird alles weggeballert, das in der Nähe ist. Ich meine, zum Beispiel, das sieht man an dieser Schule, wo sie diese 100, das ist sehr tragisch und fürchterlich, so viele Schulkinder gestorben sind. Das ist auch eine amerikanische Regierung, wo es keine, so Israel sowieso nicht mehr seit dem Gaza-Krieg und schon davor, aber bei den Amerikanern gibt es keine humanitäre Überlegungen mehr, wenn es um diese Kampfentscheidungen gibt und diese Angriffsentscheidungen gibt, wo die Schläge landen. Und das sah man zum Beispiel an dieser Schule. Die haben einfach alles weggeballert, was in der Nähe war, weil es sollte da irgendwo eine Basis geben. Und wenn die Amerikaner so eine Nummer abziehen oder versuchen, die Tanker zu schützen.
Es gab wohl 10 Jahre vorher mal da was, ne?
Aber so, ich
also
glaube,
da hat die Intelligence versagt.
Das hat man schon in diese Kampagne in Jemen gesehen, dass die Amerikaner unter Trump angefangen haben. Oder das, was in der Karibik abläuft, den Boote abschießen. Wenn die Amerikaner so einen Move machen, wie Krak zu besetzen oder abzuriegeln oder so weiter, dann werden sie wirklich massive Schäden ausrichten an diese iranische Küstenstädte, ohne einen Wimpern zuckern. Und man sieht, es gibt keine große Reaktion in der amerikanischen Bevölkerung.
Nö. Nee, das sind die Linken, muss man sagen, die schreien dann, aber daraus folgt halt nichts. Ne? Also die Gesellschaft hat keine Mechanismen mehr, in der es Konsequenzen irgendwie gibt.
Wie vor dem Irakkrieg. Und es ist eine Regierung, US-Regierung, wo es kein Bemühen mehr gibt, diese Fassade des Humanitären aufrechtzuerhalten. Das sah man in dieser Schule. Einfach gab es da eine Basis, keine Ahnung. Entweder die Israelis oder die Amerikaner haben es. Und es wird nicht mal debattiert, dass da 150 Leute, darunter Dutzende von Kindern gestorben sind. Und das ist, was mich eher Angst macht, ist dieser Momentum in der amerikanischen Kriegsführung, das Stück für Stück.
Ich glaube, der Punkt ist nämlich sehr wichtig. Weil aktuell reden wir über Sachen bisher, wo wir alle vielleicht noch sagen, naja, kommt da der Maduro und schade, dass er es mit dem Putin nicht auch macht und gut, die Iraner da, diese Mullahs da, ist ja alles in Ordnung. Stört uns ja nicht. Das Problem ist, höchstwahrscheinlich wird es halt da nicht enden, weil Trump hat ja durchaus gesagt, was er so alles haben will. Ja, und also ich glaube nicht, dass Grönland aus seinem Kopf ist. Ich glaube auch nicht, dass Kanada 51. Bundesstaat aus seinem Kopf ist.
Karibik, Kuba. Kuba ist der nächste Ziel. Das sieht man ganz klar. Da ist die gesamte Energieinfrastruktur zusammengebrochen.
Und ich meine, das ist ja schon so Richtung Assad, ne? So eine kleine Insel da mal aushungern und so niederringen. Das ist ja schon, also da sieht man, da ist eine Entwicklung und da ist eine gewisse Hemmungslosigkeit da.
Und ich bin ein kurzfristiger Pessimist wegen bei der US-Innenpolitik und langfristiger Optimist. Ich bin kurzfristig, denke ich, es wird viel, viel rougher, viel schwieriger werden in der US-Innenpolitik mit diesen Midterms, diese Wahlen, Kongresswahlen in der Legislative im November. Aber einer der außenpolitischen Risiken ist, wenn jetzt die Demokraten den Senat und den Haus der Repräsentanten übernehmen, was jetzt wahrscheinlicher aussieht, und wenn es ganz klar ist, es gibt, ich meine, 50-60%, müssen wir auch auf positiver Seite legen, 50-60% der amerikanischen Bevölkerung ist gegen diesen Krieg. Überhaupt skeptisch mit diesen ganzen, über diese ganzen Eingriffe. Und ich glaube, das ist für mich eine optimistische Entwicklung, dass womöglich das Langfristige ist eben, dass diese Trump-Imperialismus nicht mehrheitsfähig in den USA ist. Aber es gibt natürlich einen innenpolitischen Risikopunkt, wenn die Demokraten diesen Kongress übernehmen, die Legislative übernehmen, Haus, Repräsentanten, Senat, die müssen jetzt eingeschworen werden im Januar 2027. Wir sahen schon, wie Trump letztes Mal reagiert hat. Er hat seine ganzen Goons und Thugs und seine ganzen Schläger hingeschickt, um Bidens Einschwörung zu blockieren in Januar 2021. Muss man sehen, ob das auch wenn die Demokraten das hinkriegen, da durchzukommen, innenpolitisch lahmlegen, hat er immer noch wirklich fast freie Hand in der Außenpolitik. Das Problem ist, es könnte auch noch hemmungsloser und wilder sein in den letzten Jahren dieser Mager- oder Trump-Ära, wenn er wirklich innenpolitische Schwierigkeiten hat, dann wird er mehr und mehr nach außen rumschlagen, um zu zeigen, dass er noch Macht hat. Und es ist diese Hemmungslosigkeit, die auch noch schlimmer werden könnte bei solchen Operationen. Man hungert Kuba aus. Wenn man versucht, dieses iranische Regime unter Druck zu setzen, dann killt man nicht nur oder mordet nicht mal nur durch Schläge die Führung. Dann, wenn nötig, um amerikanische Truppen zu sichern und Interessen zu schützen wegen dem Öl vom Golf zum Indischen Ozean Hormuz, dann nietet man ganze Städte nieder, um irgendwie einen Drohnenabfeuerbereich Drohnenabschussrampe zu treffen.
Ja, um das vielleicht noch mal kurz auszuformulieren, was du sagen willst, Alex, Trump hat als Präsident ja die Hoheit über die Außenpolitik im Grunde. Ne? Und wenn die Demokraten gewinnen, dann können sie irgendwie versuchen, über den Kongress da irgendwie Einschränkungen vorzunehmen. Dann geht der große Kampf los. Aber dann landet das immer vorm Supreme Court, der jetzt sehr Trump-freundlich ist. Also es könnte sein, ich glaube, das wolltest du gerade sagen, dass das Worst-Case-Szenario ist, die Demokraten gewinnen, aber der Trump ist dann erst so richtig auf 180.
Gerade in der Außenpolitik.
Genau, weil das letzte Feld ist, wo er wirklich noch schalten und walten kann. Sehe ich auch so.
Und dann kommt diese Hemmungslosigkeit ein.
Die ja schon da ist. Ne? Also man will gar nicht wissen, wie das dann weitergeht. Und diese Hemmungslosigkeit, das war vorhin mein Punkt, die könnte halt irgendwann dann auch uns treffen, weil alle anderen Ziele abgearbeitet sind. In Sachen Iran, ich würde mich jetzt nicht trauen, da eine Prognose zu machen. Ja? Also ich glaube aber, dass, das wäre so meine Botschaft für heute, dass Trump durchaus da zusammen mit den Israelis einen Plan hat. Man muss, glaube ich, sehr genau darauf achten, dass die Israelis auch immer einen eigenen Plan haben, den sie gerne umsetzen möchten, gerade Netanjahu. Und der ist sicherlich nicht im Sinne eines jungen, starken Irans, weil das würden die als Bedrohung empfinden. Ne? Also die sind eher so gegen die Staatlichkeit, sagen wir es mal so.
Und das ist, warum ich es diesen analytischen Problem hat, wo viele Menschen, weil sie Trump nicht mögen oder Netanjahu nicht mögen, haben sie diesen, als erstes kommt in der Analyse rein, die Amerikaner, die Israelis sind größenwahnsinnig und Trump ist ein Idiot, die werden automatisch scheitern. Und die Frage ist, wie definieren wir Sieg, Niederlage, Scheitern, Erfolg? Und meine Besorgnis ist, dass dieser Plan, wenn es sowas wie einen Plan gibt, ich glaube, es gibt sehr unrealistische Aspekte um diesen Plan herum. Aber wenn es bei diesem Plan nur darum geht, nur ist natürlich mit Anführungszeichen, aber nur darum geht, Iran als geopolitischer Akteur auseinanderzunehmen, einfach zu sicher zu gehen, dass keine iranische Regierung in der Zukunft amerikanische oder israelische Interessen bedrohen kann, ist das ein viel erreichbarer Plan als ein komplexerer Plan, wo man versucht, die Mörs zu stürzen und mit einem neuen Partner zu ersetzen, ein neues Regime oder ein, ich glaube, für die Israelis und Amerikaner, sieht man auch an Libanon für die Israelis, da geht es nicht um Nation Building. Es geht nicht deren nicht um einen neuen Staat aufzubauen. Es ist für mich, fühlt es sich schon an, und ich glaube, es ist schon sichtbar, aber es ist rein zerstörerisches Wirken. Ich glaube, das ist ein Problem für die iranischen Kurden. Wollen die wirklich als die oder die Balochi-Milizen, wenn die auch mit reinkommen, wollen die als die gesehen werden, die den Nahen Osten endgültig destabilisieren haben und Syrien hoch 10
so erschaffen? Ja, ich glaube, keiner denkt so.
Ja, aber die sind abhängig von unterschiedlichen Unterstützungen. Und wenn die amerikanische und israelische Unterstützung verschwindet und die sich rumdrehen und sagen zu die Emiraten oder zu Saudi-Arabien oder auch jetzt zu der neuen syrischen Regierung oder sind auch die Türken, weil die Türken haben so interessante zwar Querverbindungen. Die mögen diese Gruppen nicht, aber auf der anderen Seite gibt es auch Querverbindungen. Wenn sie umdrehen zu denen sagen und zu den Europäern sagen, hey, wollt ihr uns jetzt helfen, dass die Amerikaner, dann haben sie womöglich Schwierigkeiten. Und ich glaube, aber, und das kommt auch zu meinem Frust, und das ist damit verbunden, dass es gerade unter US-Analysten diese ganz andere Debatte hat über, inwieweit können Luftschläge eine spezifische strategische Ziele erreichen. Und mein Argument ist immer, ja, ihr habt recht, Robert Pape hat recht, wenn es darum geht, spezifische strategische Ziele zu erreichen, darum genügen Luftschläge eben nicht. Aber wenn es rein zerstörerisches wirken kann, dann, sorry, aber die Amerikaner unterschätzen ihre eigene Macht. Man kann da immensen Schaden an den Grundlagen, man kann immense Schaden an die grundlegenden wirtschaftlichen und staatlichen Kapazitäten von Iran ausüben durch diese Luftschläge. Und wenn das so weitergibt, ich meine, die iranische Wirtschaft und Infrastruktur war schon vorhin am Boden. Deswegen gab es diesen Aufstand im Januar, weil die Wirtschaft nicht mehr und Infrastruktur nicht mehr funktionsfähig ist. Und wenn das so weitergeht, okay, da hat man zwar kein neues Regime erschaffen und die Revolutionsgarden werden nicht plötzlich verschwinden. Die werden womöglich 2/3 oder einen großen Teil des Landes wie Assad I Syrien regieren. Die werden immer noch da sein. Auch gefährlicher auf eine gewisse Ebene. Aber wenn es darum geht, einfach nur den iranischen Staat zu zerschmettern und sicher zu sehen, dass keiner aus Iran irgendwie diese Macht hat, andere Staaten oder die Interessen der USA und Israel zu zerstören, das ist ein viel erreichbarerer Plan. Das ist ein viel möglicherer Plan. Und die Risiken davon, dass sie das erreichen darf, dürfen nicht unterschätzt werden.
Ich will mal eine Perspektive reinbringen, die jetzt vielleicht ein bisschen irritierend ist. Ein Syrer hat mal gesagt, auch in Bezug auf Iran und dass da Bürgerkrieg und so weiter und Syrien-Szenario quasi drohen kann, er hat gesagt, ja, man darf halt nicht vergessen, dass in der Entwicklung eines Staates das manchmal der Weg ist, der gegangen werden muss. Ich würde das ergänzen.
Ich weiß, wer das war wahrscheinlich.
Weiß ich nicht, ob du den überhaupt kennst, aber die Mullahs sind ideologisch halt so in sich gefestigt irre. Aus meiner Sicht ist es halt irre, aus deren Sicht ist natürlich alles total rational. Aber die gehen nicht. Und was man nicht vergessen darf, wie sie an die Macht gekommen sind. Es gab eine Purge im Iran. Das alte System, das Schah-System, wurde komplett gepurged. Leute wurden umgebracht, vertrieben, die ganzen Strukturen wurden zerstört, der Plebs ist quasi dran gekommen. Das heißt, die haben sich in diesem System festgefressen. Und was wir halt auch wissen aus Revolutionszeiten ist, wenn du sowas dann wiederum nicht purgst bei einer Revolution, dann kommt das wieder durch die Hintertür. Das heißt also, dieses Szenario Bürgerkrieg und alles explodiert im Iran, das ist natürlich erstmal so betrachtet kein schönes und ich will es auch nicht verklären, aber es ist vielleicht genau das, was aufgrund dieser Situation, was wir vor uns sehen, eben leider das ist, was notwendig ist, um überhaupt einen neuen Iran draus werden zu lassen.
Da will ich widersprechen. Da will ich zum Teil widersprechen. Ich glaube, eine Änderung dieser Gesellschaft, da wird auch Gewalt ausgeübt werden. Ich meine, das geht nicht ohne Gewalt, glaube ich. Aber diese massive Mordlust, die man sah in den frühen 80er Jahren zum Beispiel in Iran, oder diese massive Purges oder diese Zerstörungen der Grundlagen der alten politischen Kultur wie in China, sagen wir, in den 50er Jahren, oder diese bolschewistische oder französische Revolution in den 1790er Jahren. Daraus kam übrigens Napoleon am Ende. Ich glaube, es gab schon Zeichen im Iran davor, dass es auch innerhalb des Klerus, innerhalb dieser religiösen Strukturen langsam Spaltungen eröffneten. Es gab Teilen dieses Klerus, die nicht mehr diesen Mullah, es gab auch gewisse Mullahs gab, die sagten, jetzt ist Schluss, das geht nicht mehr. Wir wollen einfach nur religiöse Figuren sein, wir wollen nicht regieren, die Montazeri war schon ein Zeichen dafür, das ist ein Ayatollah von Sassanian, der nicht genommen wurde, weil er das zu moderat galt. Und das, vielleicht wird Montazeri ein bisschen verklärt, weil er sich gegen das Regime gerichtet hat später, aber wenn schon innerhalb des Systems es mehr und mehr Figuren gab, die sich wirklich einen gewissen Frust gezeigt haben, dass es Figuren wie Mousavi gab. 2009, diese grüne Revolution, gibt es nicht ohne Leute, die diesen Regime in den Rücken gekehrt haben. Ich bin nicht ein Optimist. Ich denke, dass ein Regime, das sich so festgefressen hat und so zerstörerisch wirkt. Dieser rein reformerische Weg war nicht mehr möglich. Ich glaube, es wird eventuell auch gewalttätig sein.
Ich würde auch sagen, dass der benutzt wurde von den Mullahs, dieser Reformweg, um die Illusion einer Reform zu erzeugen.
Ich glaube, 2009 war der Schluss, ne?
Spätestens. Also ich meine, wenn du mit Iranern redest, werden die dir höchstwahrscheinlich erzählen, dass das mit den Reformen nie etwas war, was real war.
Ich glaube, die Erkenntnis war die 2009 Präsidentenwahl, wo am Ende der Regime hatte zwei Wege faktisch. Ne? Und es hat am Ende gab es diese Entscheidung unter Khamenei, das war grundsätzlich seine Entscheidung, diesen anderen Weg aus einem Schein etwas Wahres zu erschaffen, wurde zerstört. Es wäre eine bessere Welt gewesen, wenn diese Entscheidung nicht getroffen wäre. Aber ich glaube, Khamenei hätte wahrscheinlich immer dieselbe Entscheidung getroffen, genauso wie Deng Xiaoping, immer den Tiananmen-Massaker.
Aber das meine ich halt mit diesen Strukturen, die sich da reingefressen haben, die du halt mit einfach nur einem Regierungswechsel kriegst du das halt nicht gelöst. Das ist halt leider auch eine Wahrheit.
Ne? Aber auf der anderen Seite braucht man eine politische Revolution oder eine Kulturrevolution. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Eine politische Revolution hat viel Gewalt, hat viel zerstörerische Kraft, aber es kann durchaus durch eine politische Koalition von unterschiedlichen Gesellschaften Kräfte entwickelt werden, die auch teilen, viele von diesen ehemaligen Reformern 2009 sind genauso rabiat Anti-Regime wie die alten Monarchisten oder die Tudeh-Kommunisten oder MEK oder unterschiedliche separatistischen Gruppen. Und die Frage, was mich Sorgen macht, ist, im Abstrakten kann man sagen, okay, man braucht etwas wie 1789 oder 1792, eine massive Zerstörung der Gesellschaft und dann kommt der Napoleon und er schweißt alles wieder zusammen, aber es ist eine andere Gesellschaft.
Aber man hat sich halt auch dahin gearbeitet, ne? Also die Revolution war halt erst der Anfang der Zersetzung der Gesellschaft, die dann wieder zusammengefügt wurde. Und genau das droht ja hier auch. Aber ich will ja in einer Sache will ich dich ergänzen. Also wenn man so guckt, die Kulturrevolution im Iran, die hat längst stattgefunden. 85% der Leute sehen sich nicht als religiös an. Nee. Die lehnen das ab. Die wollen das alles nicht mehr. Also ich glaube, das ist ja auch der Punkt. Das Regime ist noch da. Aber es gibt keine Unterstützung für dieses Regime abseits der 15%, die sich halt damit finanzieren.
Meine Frage ist, ich meine, und das ist, was mir Sorgen macht, ist, wenn man sich Syrien zum Beispiel anschaut oder andere Gesellschaften, oder Türkei in den 20er Jahren, die diese Entwicklung durchgemacht hat. Man könnte das Ähnliches sagen. Ich meine, in Syrien gab es, das Assad-Regime hatte keine kulturelle Hegemonie mehr schon in den Nullerjahren. Ne? Und einer der Gründe, warum dieser Zusammenbruch ist, es war auch eine andere Regimekultur, ist durch diese Bürgerkrieg entstanden. Das hat sich auch ausgewirkt. Und dann gab es eben auch, wenn man zum Beispiel die Türkei sieht, natürlich gab es eine Kulturrevolution in der Türkei vor dem Ersten Weltkrieg, was dann das ermöglicht hat, dass was mit dem Kemalismus und auch dieser religiöse Teil der Gesellschaft, das ist auch eine neue Politik der 20er Jahre, die dann reingeflossen hat in der jetzigen Regierung. Beides ist schon vorhin entstanden und hat sich dann reingeflossen. Nur, das war immer noch immens blutig und das war immer noch ein massives gesellschaftliches und kulturelles Trauma. Und die Frage ist am Ende, ich glaube, das ist unsere Debatte, kann das schnell gehen? Durch eine politische Revolution, das wirklich die Führungsinstitutionen zusammenbrechen lässt und ausschaltet und damit mindestens ermöglicht dann einen Prozess der gesellschaftlichen und politischen Reform? Oder muss das durch eine massive gesellschaftliche Umwälzung ermöglicht werden, weil diese 15% wirklich bis zum Ende
Willst
kämpfen werden?
Willst du eine theoretische Antwort oder meine Meinung? Also schnell kann es ja immer gehen. Das wissen wir ja dann immer erst hinterher, warum. Aber das kann natürlich immer passieren, weil auch wenn das alles sehr fest wirkt, ich meine, das Regime ist schon sehr schwach. Das darf man halt auch nicht vergessen.
Das unterschätzen viele amerikanische Kommentatoren.
So, die andere Sache ist, also wenn du mich fragst, nach dem, was ich jetzt auch gerade argumentiert hat, und ich argumentiere ja im Grunde meine Meinung. Also ich glaube, also wenn nicht ein Weg gefunden wird, den Übergang so zu gestalten, dass das alte Regime raus ist, dann wird es entweder bis zu diesem Vorgang, dass das Regime raus ist, sehr blutig und lange dauern, oder wenn es kann sein, dass das Regime sehr schnell fällt, aber dass die Strukturen noch da sind, und dann wird das das Problem und es endet in einem langen und blutigen Prozess.
Libyen. Libyen ist auch ein interessanter Fall, wo das Regime gefallen ist, aber viele von diesen Strukturen sind noch da gewesen, haben eine neue Allianz, eine neue Fraktion gefunden und haben diese neue Rebellenbewegung selbst gestaltet.
Wir sollten vielleicht kurz sagen, dass wir das natürlich alles nicht wollen, was wir hier diskutieren, sondern uns wäre am liebsten, ne?
Aber für mich wäre am liebsten, ganz ehrlich, ein schneller Fall. Jemand im Atash sagt, scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr. Jemand, dessen Kinder ganz modern, dessen ganze Familie, ganz modern, Familiennetzwerke. Und es gibt Offiziere, die eben auch Whisky trinken am Abend und so, ne? Die einfach sagen, ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß mehr.
Das ist es ja. Das ist es, ne? Die Kinder von den Mullers, die kannst du dir live und nackt auf Instagram angucken. Und mit nackt meine ich nackt. Ja, der Bikini verdeckt da nicht viel.
Es gibt auch einen Grund, warum die Revolutionsgarden Atash misstrauen, ne? Weil viele Offiziere haben eben, galten immer ein bisschen flexibler und ja, Truppen, ja, könnt ihr noch ein Bier trinken, solange ihr morgen noch nüchtern seid. Die Revolutionsgarde war immer religiöser und fanatischer. Ich glaube nicht, dass große Teile des Atashs, der Armee zu diesen 15% gehören.
Also wenn wir Hoffnung reinbringen wollen, dann ist natürlich diese Hoffnung, dass die so viel Geld zur Seite geschafft haben, dass sie einfach sagen, komm, jetzt reicht's. Ich würde gerne noch leben und was vom Geld haben und hau ab.
Aber was zum Beispiel Trump-Regierung und Israelis unterschätzen, ist, Atash ist massivst unter Überwachung des Revolutionsgarden. Die können nicht mal zur Toilette gehen, ohne dass jemand da im IRGC genau weiß, wer jemand das macht. Und da muss man als Atash-Offizier ganz, ganz sicher sein, dass das wirklich zu Ende ist, bevor man einen Move macht. Und was mir Angst macht, ist, man kann das alles sehr theoretisch besprechen, aber ein Grund, warum ich da gerne haben würde, dass es schnell geht und es keine weitere Kulturrevolution hat. Die Kulturrevolution hat in der allgemeinen Bevölkerung stattgefunden. Aber das kann sich natürlich äußern, indem das Regime fällt. Und es ist blutig. Und dann sagt eine eher liberale Gesellschaft, okay, wir haben gewonnen, aber die Moscheen werden ein wenig niederbrennen und das lassen wir. Okay, die Religiösen können sich ihr Leben da halten. Fein. Oder es kann sehr, sehr blutig ausgehen und dann brennen die Moscheen. Ne? Und das wird sehr, sehr unterschätzt, wie schnell das gehen kann. Dann gibt es regionale Konsequenzen. Und das darf man auch nicht. Wenn das Land wirklich durch ein langes Bürgerkrieg geht, dann werden die Türken reingezogen, dann werden die Aseris reingezogen, die Emiratis werden sich da nicht raushalten. Gott weiß, was damit in der irakischen Gesellschaft, in Systemen passiert. Die Saudis werden sich, dieser arabischsprachige. Die
Saudis sind ja kurz davor, gleich mitzumachen. Ne?
Und die Pakistan auch darf man nicht. Und Taliban auch darf man auch nicht vergessen.
Wenn du dir Syrien anguckst, jetzt das neue Syrien, dann hat dieses neue Syrien hat ja auch ein sehr großes Problem, und das ist dieser Faktor Gerechtigkeit. Es gibt im Grunde keine Justiz für die Vergangenheit bisher. Deswegen ploppen halt immer wieder so Rachesachen auf. Ja. Weil ich meine, wenn du da den Typen, der nebendran dich, der hat dich gefoltert und ist jetzt dein Nachbar. Da gehst du auf der Straße, gehst einkaufen und siehst den Typ beim Einkaufen. Ne? Wie oft siehst du den, ohne auszuticken?
Es geht von Stadt zu Stadt. Das heißt, in Aleppo gab es viele Pro-Regime-Leute, auch Leute, die am Folter beteiligt waren. Aber es gab schon, glaube einer der Gründe, warum die Stadt, einer der Theorien, warum die Gründe, warum die Stadt so schnell gefallen ist, dass ein großer Teil dieser Pro-Regime-Netzwerke schon Jahre davor Verbindungen aufgenommen haben mit Sharaa und mit den Rebellenbewegungen, auch mit der Türkei, und sagten, wir haben auch keinen Bock mehr und wir sind Nordsyrer und das mit Homs und Damaskus, das sind andere Städte, das ist nicht unsere Kultur, und können wir da mal einen Kompromiss finden. Und das war sehr, sehr, als die Rebellen erstmal in Aleppo reinkamen, pass aus, ne? Dann haben die ganzen Pro-Regime-Leute gesagt, okay, da gibt's auch diese Probleme in der Stadt Aleppo. Aber da gibt's so soziale Verhandlungen zwischen ganzen Gruppen, da gibt's auch zum Teil Gerechtigkeit, da werden hin und wieder die schlimmsten Leute werden von den eigenen Leuten dann rübergestellt und sagen, nee, mindestens den, der war besonders schlimm, hat uns auch am Ende korrupt verarscht. In der Stadt Homs, wo es eben nicht diese soziale Netzwerke und Verbindungen gibt, wo es besonders schlimm war, ne? Weil der richtige Krieg fing an Bab al-Amma und mehrere Viertel da an, gibt's keine solche Verbindungswege und Möglichkeiten der der Verhandlungen zwischen sozialen und ethnischen und sektärischen Gruppen. Und jeder Tag wird jemand erschossen. Ne? Die Regierung selber hat da Schwierigkeiten, da einzutreten. Die eigenen Soldaten, ob die Regierung sagte, als es dieser Aufstand, der alevitischen Aufstand gab im Latakia, die Regierung sagte, wir wollen jetzt ein Zeichen setzen, jetzt erschießen wir 100 Leute und dann haben sie Kontrolle verloren und dann sind mehrere tausend Leute getötet worden, ist eine große Debatte. Inwieweit die Regierung selber gesagt hat, okay, sie haben etwas angefangen und haben die Kontrolle verloren. Und das ist das Problem in Iran, wenn es wirklich losgeht, sagen wir haben eine Miliz oder eine Armee, die eher säkulär ausgerichtet ist. Und am Ende, die wollen die Religiösen wirklich ein Zeichen setzen. Am Anfang sagt man liberal, ja, wir werden tolerant sein. Am Ende brennen Moscheen und werden Leute erschossen in der Straße. Und das hat auch regionale Konsequenzen, wo man wirklich sehen müsste, das ist nicht ein Weg, den ich gerne, das ist ein schlimmer Weg für die Welt. Und ich verstehe, was du meinst, dass manchmal eine Gesellschaft wird das machen.
Ja gut, alles, was da passieren wird, ist wahrscheinlich etwas, was wir alle nicht wollen. Wir wissen es ja auch nicht, wie sich es entwickelt. Das Ding ist halt nur, dass, und das wollte ich gerade halt noch den Punkt gemacht haben, dass halt eine gewisse Form von Gerechtigkeit bei so einem Systemwechsel halt drin sein muss, weil sonst hast du halt die Dynamik drin, die dann durch die Leute selber entsteht, wie du ja gerade an Homs auch gezeichnet hast. Ne?
Das kann informell entstehen, aber wenn das kein Justizsystem oder kein Zentralen macht, das für die gesamte Gesellschaft macht, hat man so eine Situation, wo mal eine Stadt, okay, die informelle Netzwerke gibt es, und in eine andere Stadt ist pures Chaos. Ne? Und das kann jahrzehntelang gehen. Das kann sehr, sehr, es wird unterschätzt, wie lange so eine Entwicklung es braucht, bis es wirklich, wirklich
sich und Iran lebt. Ist ein großes Land, ne? Das ist von der Fläche her, ist ein großes Land. Das heißt, wenn ein Krieg stattgefunden hat, so ein großflächiges Land auch wieder zusammenzuführen und ohne Machtvakuen zu führen, ist auch keine leichte Aufgabe. Ne? Siehe auch wieder Syrien, wo wir ja das ja auch sehr gut sehen. Siehe aber auch Libyen, wo wir sehen, da gibt es dann halt Gruppierungen. Und also es ist alles nicht so klar gezeichnet. Aber ich würde auch sagen, vielleicht noch zum Abschluss, nicht alles das, was wir jetzt quasi als problematisch und Problemfaktor für die Zukunft definiert haben, ist etwas, was irgendjemand im Pentagon planen kann. Ja. Ja. Also die können sicherlich ein paar Sachen planen, aber so ein Zukunftsding für, das ist unglaublich schwierig. Also das kann man nicht vorhersehen. Der Schahsohn hat ja da so ein Dokument rausgebracht, wie er sich eine Transition vorstellt. Das ist sicherlich ein Anfang, aber da müssen dann halt auch alle Gruppen mitmachen. Und da kommen wir dann wieder zum Anfang. Also wenn wir einen Krieg hatten und der keine Gruppe mit Waffen hatte, dann im Krieg oder hintenher dann hat der natürlich auch Macht. Problem und es bleibt halt bei dieser Projektionsfläche, die ja aktuell ist.
Es gibt auch, und vielleicht mein Abschluss, und ist ein Grund, warum ich diesen Schah-Aspekt immer so problematisch finde, ist, wenn man eine Figur hat, die das alles verhindern soll und das vereinigen soll, muss diese Figur Machtdrang haben, eine gewisse politische Instinkte haben und auch nicht nur diese Figur, aber ein Teil eines Netzwerks sein, die, wenn diese Figur stirbt oder wegfällt, und er ist relativ alt, wo man sagt, okay, da gibt es diese andere Person, die eintreten können und diese Bewegung, diese Idee aufrechterhalten und das Land zusammenbringen können. Wenn ich das mal sagen kann, die Pahlavi-Familie ist nicht besonders beeindruckend auf politischer und kultureller Ebene. Das sind nicht Leute, die wirklich Machtdrang haben. Vielleicht gibt es andere, die Neffen unter Patrick Pahlavi, Davud oder sowas. Vielleicht gibt es Leute, die sind ein bisschen weird, die Patrick Pahlavi-Kinder, aber die haben eher Instinkte für, wie man mit Leuten kommuniziert, als der Kronprinz. Und wenn es keine solche Figur gibt, wer hält das alles zusammen? Ne?
Ja, aber am Ende musst du halt mit denen arbeiten, die da sind. Das ist halt der andere Teil der Wahrheit. Ne? Und es gibt interessanterweise, und das ist natürlich auch etwas, woran die Mullahs gearbeitet haben. Ne? Die haben die Opposition zersetzt. Sie haben auch für diese Streits mitgesorgt. Also die Leute wollten sich streiten und sie haben die Saat gesät. Also von daher, dass die da sind, liegt halt auch genau daran, dass es eben keinen großen Oppositionsführer gibt. Der noch leben würde, wäre sicherlich noch eine andere Frage. Aber da fehlt sicherlich intellektuelle Kapazität. Ja, auch wenn die Schah-Anhänger das jetzt nicht gerne hören. Aber ich bin da jetzt auch nicht sonderlich überzeugt von dem. Also der hat in der Vergangenheit nichts gezeigt. Aber auf der anderen Seite ist er halt jetzt der da ist. Ne? Das muss man halt auch sehen. Und den Leuten dann den Glauben abzusprechen, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, gerade wenn man in Deutschland zum Beispiel sitzt und da, wenn man auf eine Demo geht.
Vielleicht ist mein letzter Punkt. Ich sehe keinen Pahlavi-Prinzen oder keiner von den Pahlavi-Generationen seiner Kinder oder Enkelkinder oder von den Neffen unter Patrick Pahlavi oder andere. Ja. Ich sehe keiner, der wirklich so einen Move abziehen würde und sagen, wenn es wirklich darauf rankommt und es noch alles risikoreich ist. Ja, keiner von der Familie, glaube ich, würde da rüberfliegen und einfach reingehen und sagen, hi, hier bin ich.
Wobei er da gesagt hat, dass er das tun würde, ne?
Aber die erste Person, wenn es ich habe so eine, okay, das ist vielleicht meine, das, ich habe eine absolute abstruse Theorie. Zu 99,9% wird das nicht passieren. Aber ich sage das jetzt, um zu sagen, ich habe es gesagt, wenn es doch passiert. Wenn es jemand aus dieser Familie gibt, einen Neffen oder eine Nichte, die, wenn es richtig losgeht, den Guts hat, einfach den Mumm hat zu sagen, okay, ich gehe rein und ich lande da. Wenn es ein Mitglied der Pahlavi-Familie gibt, als nicht der Neffe, ein Millennial, jemand in den 30ern, seine Kinder oder Enkelkinder, wirklich den Mumm hat zu sagen, wenn es losgeht, einer von seiner Kinder oder so, einfach den Mumm hat zu sagen, okay, es geht los, wenn es schief geht, sterbe ich, aber ich bin der erste Mitglied dieser Familie, der reingeht, wenn es noch nicht klar ist, wer gewinnen wird, dann wird diese Person Schar, nicht er. Und wenn keiner davon das macht, gibt es keinen Schar. Das ist wirklich meine Überzeugung.
Gut, also er sagt ja, um da noch so korrekt zu bleiben, er sagt ja, dass er auch nicht Schar werden will, höchstens repräsentativ und so weiter. Kann man glauben, muss man nicht, ne? Aber es gibt ja zumindest die Idee eines demokratischen Iran. Wie es dann endet, werden wir sehen, aber so fair sollten wir dann noch sein.
Kennst du deinen Shakespeare?
Bei Khomeini haben wir es ja auch geglaubt, ne?
Kennst du deinen Shakespeare? Kennst du den Ende von Richard III?
Nö.
Und im Richard III endet, es ist großartiges Stück, aber im Ende von Richard III, der erste Tudor, Heinrich VII, das ist eine Figur, der nicht automatisch die Person ist, dass Richard III ersetzen wird, wenn er stürzt. Und diese Person ist ein bisschen überhöht, weil es Propaganda ist natürlich für die Tudor-Familie. Aber die Person war überhöht, weil er wird gezeigt als die Person, der sagt, okay, wir wissen nicht, ob wir gewinnen werden, aber ich gehe rüber. Und ich werde diesen Risiko nehmen. Und wenn es schief geht, sterbe ich. Und wenn nicht, bin ich König. Und ich glaube, wenn es jemand in dieser Pahlavi-Familie gibt oder eine andere groß bekannte Oppositionsführer, die diesen Mut hat, den Risiko zu nehmen, wenn es nicht klar ist, wer gewinnt, diese Person comes out on top. Diese Person kommt. Aber das Problem ist, ich sehe keiner in der Pahlavi-Familie und keine andere Oppositionsführer, die diesen Risiko und Mumm hat, diesen Risiko zu nehmen.
Ich meine, das macht halt am Ende dann auch eine Führungspersönlichkeit auch aus, solche Risiken einzugehen, ne? Muss man ja dazu sagen. Ich würde es offen lassen, also die Leute überraschen einen ja immer wieder, muss man ja auch sagen. Situationen sind dynamisch. Ja, bevor es ein Separatist wird, fasst dann vielleicht doch noch jemand Mut. Ja. Könnte man ja auch sagen, positiverweise. Alexander Clarkson, ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank. Danke.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Ideen habt, www.foreigntimes.de, dort alles Weitere.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.